Deutschlandfunk.
23 Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Israel und der Iran halten sich an die vereinbarte Waffenruhe im Nahen Osten. In Den Haag hat das niederländische Königspaar den NATO-Gipfel mit einem Staatsbankett eröffnet. Der Untersuchungsbericht zur Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie sorgt weiter für Diskussionen. Die Meldungen im Einzelnen. Die von US-Präsident Trump verkündete Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran scheint zu halten. Zunächst hatten sich beide Seiten vorgeworfen, gegen die Feuerpause verstoßen zu haben. Inzwischen erklärten aber sowohl der israelische Regierungschef Netanyahu als auch der iranische Präsident Pezeshkian von weiteren Angriffen abzusehen. Am Abend sprach Netanyahu von einem historischen Sieg. Man habe das iranische Atomprogramm zunichte gemacht und werde jeden Versuch unterbinden, es wieder aufzubauen. Pezeshkian sagte, sein Land strebe nicht nach Atomwaffen, wolle aber weiterhin seine legitimen Rechte einer friedlichen Nutzung der Atomenergie durchsetzen. Zugleich erklärte er sich bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Trump hatte heute früh überraschend die Waffenruhe verkündet. In der Nacht zum Sonntag hatten die USA in den Krieg eingegriffen und die iranischen Atomanlagen Fordo, Natanz und Isfahan bombardiert. Washington unterstützte damit die Angriffe Israels, die am 13. Juni begannen. Begründet wurden die Attacken mit dem fortgeschrittenen iranischen Atomprogramm. In Israel sind nach dem Beginn der Waffenruhe mit dem Iran Forderungen nach einem Ende des Krieges im Gazastreifen laut geworden. Der israelische Oppositionsführer Lapid teilte mit, es sei an der Zeit, jetzt auch den Krieg in Gaza zu beenden. Ähnlich äußerten sich Vertreter der Angehörigen israelischer Hamas-Geiseln. In einer Erklärung hieß es, wer einen Waffenstillstand mit dem Iran erreiche, könne auch den Krieg in Gaza beenden. Israels Präsident Herzog rief dazu auf, die Feuerpause mit dem Iran zu nutzen, um die Geiseln so schnell wie möglich zurück nach Israel zu bringen. Auch die palästinensische Autonomiebehörde unterstützt die Forderung nach einem Ende des Gazakrieges. Das teilte das Büro von Palästinenserpräsident Abbas mit. Seit dem Hamas-Überfall im Oktober 2023 geht Israel massiv militärisch im Gazastreifen vor. In den Niederlanden hat der NATO-Gipfel begonnen. Zum Auftakt lud das niederländische Königspaar zu einem Empfang im Schloss Huis ten Bosch in Den Haag ein. Kurz vor dem gemeinsamen Bankett mit den Staats- und Regierungschefs traf US-Präsident Trump im Land ein. Seine Präsidentenmaschine landete auf dem Amsterdamer Flughafen. Zuvor war bereits der ukrainische Präsident Selenskyj angekommen, der als Gast am NATO-Gipfel teilnimmt. Kurz vor dem Treffen in Den Haag hatten sich die 32 Mitgliedstaaten verständigt, zukünftig 5% ihrer Wirtschaftsleistung in Verteidigung und dazugehörige Infrastruktur zu investieren. Bundeskanzler Merz hatte vor dem Gipfel die Bereitschaft Deutschlands betont, mehr Verantwortung im Bündnis zu übernehmen. Die NATO reagiert mit der Erhöhung der Militärausgaben auf die Bedrohungen durch Russland und auf die Forderungen des US-Präsidenten. Dieser hatte in der Vergangenheit wiederholt die Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des Bündnisvertrages in Frage gestellt, weil die Alliierten seiner Meinung nach zu wenig für Verteidigung ausgeben. NATO-Generalsekretär Rutte erklärte heute, er habe keine Zweifel, dass sich Trump zu Artikel 5 bekenne. Vor Beginn des NATO-Gipfels hat Bundeskanzler Merz die geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben gerechtfertigt. Er sagte in einer Regierungserklärung im Bundestag, man tue das nicht, um US-Präsident Trump einen Gefallen zu tun, sondern aus eigener Überzeugung. Russland bedrohe die Sicherheit und Freiheit Europas. Die NATO müsse daher so stark werden, dass niemand es wagen werde, das Bündnis anzugreifen. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Pellmann, kritisierte, jeder Euro für Aufrüstung fehle in Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern. Der AfD-Co-Vorsitzende Chrupalla sagte, die europäischen NATO-Länder würden nicht in die Pläne der USA einbezogen, müssten aber die Rechnung bezahlen. Der frühere Gesundheitsminister Spahn steht wegen seiner Beschaffungsmethoden für Masken in der Corona-Krise weiter unter Druck. Linken-Chefin Schwertner forderte seinen Rücktritt als Vorsitzender der Unionsfraktion. Sie wirft Spahn vor, damals den Rat von Fachleuten ignoriert und persönlichen Kontakten Aufträge verschafft zu haben. Schwertner beruft sich auf einen Untersuchungsbericht zur Maskenbeschaffung. Diesen hatte Bundesgesundheitsministerin Warken dem Haushaltsausschuss zugestellt, jedoch viele Stellen schwärzen lassen. Die CDU-Politikerin distanzierte sich von dem Bericht, den ihr Vorgänger, der SPD-Politiker Lauterbach, in Auftrag gegeben hatte. Der Bericht beinhalte Mängel und Unklarheiten. Spahn selbst begrüßte die Vorlage im Ausschuss, weil damit eine fachliche Bewertung möglich sei. Zuvor hatte er Vorwürfe zurückgewiesen. Aus der Union erhielt Spahn Rückendeckung. Morgen will er im Haushaltsausschuss Stellung nehmen, ebenso wie Ministerin Wagen. Auf Antrag von Linken und Grünen befasst sich zudem der Bundestag mit dem Thema. Dem Bund drohen aus Rechtsstreitigkeiten mit beauftragten Maskenlieferanten noch Zahlungsforderungen in Milliardenhöhe. Das Bundeskabinett hat die Haushaltspläne von Finanzminister Klingbeil auf den Weg gebracht. Beschlossen wurden der Etatentwurf für 2025 und Eckwerte für 2026. In seinem Haushalt für dieses Jahr plant Klingbeil Ausgaben von 503 Milliarden Euro. Knapp 82 Milliarden Euro sollen aus Krediten finanziert werden. Dazu kommen mehr als 60 Milliarden aus schuldenfinanzierten Sondertöpfen. Auch im nächsten Jahr sind hohe Kredite eingeplant. Große Summen sollen in die Ertüchtigung von Brücken, Straßen und Energienetzen fließen. Außerdem sollen die Verteidigungsausgaben bis 2029 auf 3,5% des Bruttoinlandsprodukts anwachsen. Klingbeil sagte, die Regierung setze ein klares Signal, dass das Land in Bewegung komme. Das rechtsextreme Magazin Kompakt darf weiter erscheinen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat ein Verbot gegen das Magazin aufgehoben, das die damalige Bundesinnenministerin Faeser im vergangenen Jahr erlassen hatte. Faeser hatte den Verlag und eine zugehörige Filmgesellschaft als zentrales Sprachrohr der rechtsextremen Szene bezeichnet und sich bei dem Verbot auf das Vereinsgesetz gestützt. Die Kläger argumentierten, die Entscheidung verletze die Pressefreiheit. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte das Verbot in seiner endgültigen Entscheidung für unzulässig. Zur Begründung hieß es, das Grundgesetz garantiere selbst Feinden der Verfassung die Meinungs- und Pressefreiheit. Bereits im Eilverfahren war die Maßnahme im vergangenen Jahr vorläufig ausgesetzt worden. Im Rahmen ihres Sanierungsprogramms will die Deutsche Bahn in diesem Jahr weitere 100 Bahnhöfe umfassend modernisieren. Dabei würden die Stationen nach einheitlichen Kriterien komplett neu gestaltet, teilte die Bahn mit. Andere Ordnungssysteme sollen demnach für eine bessere Verteilung am Gleis sorgen. Zudem gehe es um eine barrierefreie Gestaltung der Bahnhöfe, hieß es. Im vergangenen Jahr wurden laut Bahn 113 Bahnhöfe umgerüstet. Insgesamt seien Maßnahmen an rund 950 Stationen geplant. Das Schienennetz gilt wie auch viele Bahnhöfe als überaltert und überlastet. Bei einem russischen Raketenangriff auf die Großstadt Dnipro im Südosten der Ukraine sind mindestens 19 Menschen getötet und mehr als 170 weitere verletzt worden. Bei einem anderen Angriff in der nahegelegenen Stadt Samar wurden nach ukrainischen Angaben 2 weitere Menschen getötet und viele verletzt. Eine Rakete schlug unweit eines wartenden Passagierzugs ein. In der südukrainischen Region Cherson wurden laut der regionalen Militärverwaltung 4 Zivilisten getötet und mindestens 11 weitere verletzt. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von rund 20 ukrainischen Drohnen in der grenznahen Region Kursk. 2 weitere Drohnen seien in den Großraum Moskau geflogen. Eine davon habe einen Wohnblock am Rande der russischen Hauptstadt getroffen und ein Feuer ausgelöst, wie örtliche Behörden mitteilten. Ole Werner wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der 37-Jährige einen Vertrag bis 2027. Werner war zuletzt als Trainer von Werder Bremen tätig. Und hier noch einmal die Übersicht. Israel und der Iran halten sich an die vereinbarte Waffenruhe im Nahen Osten. In Den Haag hat das niederländische Königspaar den NATO-Gipfel mit einem Staatsbankett eröffnet. Der Untersuchungsbericht zur Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie sorgt weiter für Diskussionen. Das Wetter. In der Nacht in der Nordhälfte bewölkt und etwas Regen, in der Südhälfte häufig klar, 18 bis 13 Grad. Morgen im Norden vereinzelt Schauer, sonst vielfach heiter, abends im Südwesten einzelne kräftige Gewitter. Temperaturen von 21 Grad im Norden bis 35 Grad am Oberrhein. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag im Nordosten und äußersten Südosten zunächst noch heiter, sonst von Westen nach Osten durchziehende Gewitter, örtlich mit Unwetterpotenzial. 22 bis 31 Grad. Das waren die Nachrichten.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.